Wir haben nur österreichweit, nachdem ich mit Gesundheitswesen viele Jahrzehnte viel zu tun hatte, auch aus meiner gewerkschaftlichen Vergangenheit heraus, in ganz Österreich gibt es keinen einzigen Geburtshelfer in der Funktion der Hebamme, keinen einzigen. In wurscht welche Klinik, wurscht welches Spital, nur im Rettungsauto ist alles neutral. Im Rettungsauto ist wurscht, wer da ist, der macht's, wenn die Geburt im Rettungsauto passiert. Aber kommen wir zum Thema. Ich möchte erstens einmal danken all diejenigen, die dafür verantwortlich sind, dass wir hier sind, und dafür ein recht herzliches Dankeschön, denn der Ursprung all dieser, auch was im Ministerium sich abspielt, der Ursprung geht auf das Jahr 1998 zurück, geht auf das Jahr 2000 zurück. In Innsbruck begann es, normalerweise sagt man in Linz begann es, aber dass man da in der Frage begann es in Innsbruck, wo man ganz einfach verlangt hat, dass es politische Folgen geben muss von einer Männertagung. Und diese politischen Folgen wurden dann 2001 manifestiert, indem 2001 in meinem Ministerium eine männerpolitische Grundsatzabteilung gegründet wurde. Wir haben 2011, das heißt, wir haben 10 Jahre diese männerpolitische Grundsatzabteilung, wurde eine Zeit lang als etwas Exotisches betrachtet. Der Magister Berchtold weiß, von was ich rede. Und wurde, was tun die da? Und in Wahrheit ist das heute ein fixer Bestandteil des Ministeriums, ist ein voll integrierter Bestandteil, und viele wissen gar nicht mehr, dass wir das auch haben. Das ist ganz einfach integriert. Und es war natürlich, der Beginn war sicher die Kontroverse, der Beginn war viel Diskussion, und ist, glaube ich, war eine sehr gute Diskussion, auch wenn sie vielleicht da oder dort natürlich noch weiterzuführen ist. Aber wir haben, glaube ich, doch in letzter Zeit ist vieles geschehen, was einerseits die Vereinbarkeitsfragen, was die Gewaltprävention und was ein Thema auch von mir noch kurz dann sein wird, Männergesundheit und generell auch das Männerbild. Und diese männerpolitische Grundsatzabteilung hat zwei große Themen, die so das tägliche Leben beherrschen. Das eine große Thema ist dieser sogenannte Boys Day, der natürlich ein Synonym ist, eine Veranstaltung, aber in Wahrheit geht es mit diesem Boys Day darum, ganz einfach für Burschen eine berufliche Horizonterweiterung zu erzielen. Das ist das, was auch der Herr Rektor gemeint hat. In gewissen Berufen findet man zu wenig Männer, so wie man in gewissen Berufen zu wenig Frauen findet. Ich hatte heute zum Beispiel schon kurz Gelegenheit, mit der Firma Siemens Kontakt zu haben, und die freuen sich jetzt, dass sie ein Stück weiter vorne die Gasse oder die Straße 10 Lehrlinge haben, die 10 Frauen haben, die Schweißerlehrling lernen. Das gab es vor 20 Jahren nicht, wahrscheinlich auch vor 10 Jahren nicht. Unter uns gesagt, ist auch hier etwas Exotisches. Ja. Bei Wiener Siemens gibt es das auch nicht. Aber was ich damit nur sagen will, ist doch, geht es ganz einfach, ein sehr flexibler Arbeitsmarkt. Und ich glaube, es geht auch darum, die Frage der Rollenklischees hier aufzureißen. Und all das soll dieser Boys Day tun. Und dieser Boys Day ist einerseits ein Thema, wie ich schon gesagt habe, der Sensibilisierung, auch der Sensibilisierung der Eltern, ein Thema der Sensibilisierung der Öffentlichkeit. Und wir haben zur gleichen Zeit, wie wir hier sitzen, gibt es in Graz eine riesige Berufsinformationsmesse. Und auch bei dieser riesigen Berufsinformationsmesse ist es auch ein Thema, typische Männerberufe, typische Frauenberufe. Und da, glaube ich, haben wir noch sehr viel zu arbeiten. Weil ich habe 3 Mädchen gefragt, was wollt ihr werden? 2-mal war es der Friseur. Und das ist, dieses Klischee ist schlichtweg noch aufzuarbeiten. Und demzufolge ist dieser Boys Day ein Beispiel, ein Thema von uns, dass wir hier ganz einfach immer wieder versuchen aufzuzeigen, es gibt Alternativen, es gibt was anderes, es gibt viel breitere Möglichkeiten, und wir müssen von diesen geschlechtsbezogenen Bezeichnungen wegkommen. Was auch natürlich ein Thema ist, ist die Frage der Männerberatungsstellen, aber da, glaube ich, sind Sie diejenigen, die mich informieren und nicht ich Sie. Das sind Siejenigen, die mir sagen können, wo es noch hakt oder beziehungsweise wo wir noch besser werden müssen. Und, aber trotzdem, ich glaube, wir werden diesen Boys Day, der auch man sich bemüht hat, oder der Kollege Berchtold sich bemüht hat, hier weiterzuarbeiten, nämlich mit TVTs ganz einfach auch breitere Öffentlichkeitsarbeit zu machen. Einerseits eine TVT zum Social Fighters, eine TVT zu Social Works, und die beiden sind fertig, und im Finale ist gerade die TVT Social Culture, wo es schlichtweg darum geht, einen weiteren Beitrag zur Integration und Überwindung von Rollenklischees zu leisten. All dies, jetzt kommt eine Sekunde Eigenwerbung, all dies haben Sie ab 10. November auf unserer Homepage boys.at, ist dort abrufbar und ist demzufolge steht das der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung. Und ein weiteres sehr wichtiges Thema ist die Frage der Männergesundheit. Und hier Männergesundheit ist einerseits voriges Jahr oder im Herbst kommenden Jahres wird der erste österreichische Männergesundheitsbericht ist schon fertig, nächstes Jahr. Der Ratgeber auf der Homepage, danke. Ja, Entschuldigung, ja, danke. Der Gesundheitsbericht ist fertig, aber der Ratgeber ist im Finale. Das Thema Gesundheit ist, ich bin natürlich nicht der Gesundheitsminister, aber nachdem ich für alle Alterssicherungssysteme in diesem Land verantwortlich bin, für alles, was Pensionen ist, ist das Thema Gesundheit, Invalidität natürlich auch ein massives Thema, was hier hineinspielt. Und demzufolge ist natürlich auf der einen Seite wird es einen Männergesundheitsratgeber geben, aber in unserem Haus ist das viel breiter angelegt, weil wir natürlich auch alles, was Gesundheit am Arbeitsplatz betrifft, ein Thema von uns ist. Und natürlich liegt mir auch das Thema Gewaltprävention hier sehr am Herzen, und beinahe 50% der Fördergelder im männerpolitischen Bereich gehen in die Gewaltprävention, beginnend mit Projekten für Buben, für Burschen, bis hin zur Unterstützung der Täterarbeit. Und ich weiß, dass natürlich auch ein Kritikpunkt sein kann, die relativ kleine Abteilung meines Ressorts, die sich mit Männerpolitik beschäftigt, die dafür zuständig ist. Aber trotz der Kleinheit, glaube ich, können wir darauf verweisen, dass wahnsinnig viel geschehen ist und dass wahnsinnig viele Initiativen laufen. Und es wird auch das Thema Väterkarenz, das Thema Papamonat. Wir haben hier im öffentlichen Dienst eine gewisse Vorreiterrolle, was das Papamonat betrifft. Und hier, glaube ich, hoffe ich gemeinsam mit der Frauenministerin, dass wir hier weiterkommen, dass wir hier breiter werden. Und auch in der Frage Elternkarenz hat der Metallarbeiterkollektivvertrag ein kleines Signal gesetzt. Und dieses Signal im Metallarbeiterkollektivvertrag zur Elternkarenz, was relativ untergegangen ist, weil nur die Lohnerhöhung im Vordergrund stand, ist aber jetzt auch ein massives Thema bei den Kollektivvertragsverhandlungen, bei den Handelsangestellten, die im Handel Beschäftigten. Das heißt, es wird hier, so hoffe ich, weitergehen. Und wir als Bundesregierung haben versucht, zur Vereinbarkeit noch etwas dazu zu machen. Die gesamte Kindergartenfinanzierung zwischen Bund und Ländern ist ja auch noch einmal verlängert worden. Und auch hier ist, glaube ich, es geht immer um diese Vereinbarkeitsfrage. Und diese Vereinbarkeitsfrage ist aber nicht nur allein Frauen, sondern soll uns beide Geschlechter betreffen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich danke einerseits für das, was geschehen ist in diesen 10 Jahren. Ich danke denen, die in Männerberatungsstellen tätig sind und dort ihre Arbeit leisten. Ich weiß, dass natürlich die Budgetmittel alle viel stärker sein könnten und viel mehr sein könnten, das ist mir vollkommen klar. Aber wir bemühen uns, das Niveau, was wir haben, dass das so bleibt, auch in Zeiten einer Reduktion, dass wir hier ganz einfach das weitermachen können. Denn ich glaube, es ist ganz einfach notwendig, hier weiter zu arbeiten. Es ist ganz einfach notwendig, hier vor allem in der Aufklärung, vor allem in der Diversität, dass wir hier viel aufklären und dass wir hier, glaube ich, viel auf Augenhöhe uns weiterentwickeln. Nicht umsonst gab es gestern Abend in Wien die Verleihung des Meritus-Preises, wo es auch um Diversity geht, wo es auch darum geht, Gemeinsamkeit in den Vordergrund zu stellen und nicht eventuelle Ablehnung in den Vordergrund zu stellen. In diesem Sinne wünsche ich uns alle gemeinsam einen guten weitere 10 Jahre in der sogenannten männerpolitischen Grundsatzabteilung. Und ich glaube, wir machen noch einige Schritte nach vorne in der Etablierung von Männerpolitik in unserer Gesellschaft. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Hunsdorfer. Und jetzt sitzen Sie sozusagen an der Quelle. Sie können direkt im Kontakt mit dem Herrn Minister Ihre Anliegen vortragen. Er hat eben schon die Männerberatungsstellen erwähnt, die vielleicht noch Wünsche haben an das Ministerium, an die Abteilung. Und
die Wiener Männerberatung ist erledigt.
Okay, das ist jetzt ein Insiderwitz, den ich nicht verstanden habe, egal. Also ich ermuntere Sie, direkt mit dem Minister Ihre Anliegen zu diskutieren nun. Bitte schön. Wer traut sich? Bitte.
Es gibt. Mein Name ist Harald Burgauner von der Beratungsstelle Männerwelten. Wir sind auch Projektträger für Boys Day und andere Projekte, andere Ministerien, andere Landesabteilungen, andere Projekte. Und wir bekommen diese Projekte regelmäßig deswegen, weil wir unsere Kernkompetenz aus der Männerberatung beziehen. Und de facto wird aber genau die regelmäßig gekürzt, weil immer noch mehr Abteilungen Projekte haben wollen, die sich gut verkaufen lassen sollen für wenig Geld. Und das Kern-Know-how, das auch jetzt hier in einer Fachhochschule wichtig zu thematisieren ist, denn wenn es junge Männer gibt, im Moment einen sehr interessierten Mann aus der FH in Salzburg, ich habe keine Chance, dem auch nur eine geringfügig Beschäftigte Möglichkeit zu geben, um einzusteigen, um sozusagen die nächste Generation zu bilden. Und der Wunsch, den ich hier einfach ganz frech mal so auf den Punkt bringe, es bräuchte die Männerberatungsmillion. Und aus dem Punkt heraus, ja, nicht schwer dafür einen Applaus zu kriegen, und wenn ich noch ein Null dran gehängt hätte, dann vielleicht noch mehr. Nur, mir geht es schon darum, dass diese sehr exotische Pionierarbeit der letzten Jahre durch eine Anwesenheit von Ihnen jetzt auch gewürdigt wird, und das ist auch ein herzliches Danke dafür. De facto draußen die Leute, die bei uns anrufen, kriegen dann zu spüren, dass es was wert ist und dass, wenn sie so schnell wie möglich einen Termin bekommen. Das ist das, was funktioniert. Da erreichen wir Männer. Ich weiß, es ist teurer als Kampagnen, aber es erreicht dort die Leute, wo wirklich Veränderung passiert.
Gut, danke. Ich schlage vor, wir sammeln erstmal ein paar Wünsche. Gibt es weitere Anliegen? Ich sehe schon, hier finden interne Beratungen statt, weil natürlich der Minister auch nicht über jedes Detail seiner Abteilung Bescheid wissen muss. Haben Sie weitere Anliegen, Wünsche? Bitte, mit Mikro, wenn es geht. Vielleicht sagen Sie auch immer kurz, wer Sie sind.
Johannes Wahaller, Beratungsstelle Courage. Ich habe ein Anliegen, das wir auch vielfach hier auf der Tagung besprochen haben. Wir haben gestern auch einen eigenen Workshop dazu gemacht. Und zwar ist das Thema, das gesellschaftliche Thema der Homophobie. Du weißt, Herr Minister, dass das Thema Homophobie vor allem ein männerbesetztes Thema ist. Ich höre jetzt gerade, wie du gesagt hast, 50% der Abteilung gehen in die Gewaltprävention. Ich würde mir sehr wünschen, wenn wir in die Gewaltprävention auch die Homophobie mit hineinnehmen, weil ich glaube, dass das ein ganz, ganz wesentliches Thema ist. Wir sehen es jetzt auch an Berlin. Du hast draußen schon, und ich habe es dir selber gezeigt, die Plakataktion Liebe verdient Respekt, die wir in mehreren Sprachen haben. Ich glaube, dass es auch wichtig wäre, in den Jugendzentren kam es da zu wirklich guten, wichtigen Diskussionen, dass wir damit mit dem Thema Homophobie und antihomosexuelle Gewalt, dass wir damit doch mehr an die Öffentlichkeit gehen und dass wir hier ein Projekt machen, das würde ich in Österreich sehr wichtig finden. Und ich hoffe, wir haben deine Unterstützung.
Okay, danke. Weitere Wortmeldungen da hinten in der Ecke?
Kraxberger Markus, Sie machen Männerberatung im Familienzentrum von der Stadt Linz. Vorteil fürs Ministerium, wir werden zu 85% von der Stadt und zu 15% vom Land finanziert. Also das Ministerium hat da keine Geldsorgen. Was ich aber erlebt habe bei der Tagung ist, klar geworden ist, dass Frauenberatungsstellen mit Männerberatungsstellen gemeinsame Arbeit zu leisten haben. Und oft ist es so, dass den Frauenberatungsstellen das Pendant abgeht, weil es entweder zu gering oder gar nicht gibt. Und so mein Vorschlag wäre, Sie treffen sich ja immer mit der Frauenministerin und es gibt ja die Ungleichheit in den Bezahlungen. Also wir Männer verdienen ja grundsätzlich mehr Und das wäre ja ein Deal, dass man sagt, also die Männerberatungsstellen werden so finanziert, wie die Frauen Gehälter bekommen. Und wenn wir es einmal schaffen, dass das 50-50 ist, dann kriegen die Männerberatungsstellen 50 und die Frauenberatungsstellen 50 und einstweilen ist es noch 70-30 oder je nachdem. Aber da wären wir, glaube ich, als Männerberatungsstellen in Österreich auch schon zufrieden, wenn wir das hätten.
Da möchte eine Frau das kommentieren, oder? Sie nehmen das zurück, okay. Da hinten war, glaube ich, noch eine weitere Wortmeldung, oder habe ich das falsch gesehen? Hier vorne, okay.
Klaus Bosch, Studiengang für Soziale Arbeit. Ich möchte ein bisschen ein gesellschaftspolitisches Anliegen auch, das hier diskutiert worden ist, einbringen, nämlich das Thema Armut. Wir haben hier doch in vielen Diskussionsbeiträgen und Vorträgen vermittelt bekommen, dass Armut etwas Strukturelles ist, das auch etwas mit den Geschlechterverhältnissen zu tun hat. Meine Frage ist ja eher eine politische Frage. Aus Ihrer Sicht, Mitglied der Bundesregierung, welche Maßnahmen werden zum Beispiel ergriffen, um die Gehälterunterschiede zwischen Männern und Frauen? Sie haben den Kollektivvertrag angeschnitten, das ist ja wirklich ein Nachholverfahren, das ja längst an der Zeit war, aber ich glaube, ein bisschen Gas geben könnte man in diesem Bereich jedenfalls in Österreich, was die Gehälterunterschiede anbelangt. Da hätte ich gern gewusst, was da an Maßnahmen gegriffen wird, um hier Gas zu geben.
Ja, Herr Hunsdorfer, reicht Ihnen das erstmal an Stoff? Ich glaube, ne? Sie sollten jetzt erstmal reagieren dürfen.
Darf ich da? Geht das? Danke. So, ich beginne jetzt ein bisschen wahllos, aber hoffe, dass ich auf alles irgendwie eine Antwort habe. Zur Frage der Gehaltsdifferenzen. Offen und ehrlich, wir haben natürlich Kollektivverträge in Österreich. Und diese Kollektivverträge sind Angelegenheit der Sozialpartner. Und wir können uns hier als Bundesregierung relativ schwierig hineinklinken. Wir können es nur dort tun, wo wir selber Dienstgeber sind, das ist der öffentliche Sektor. Und im öffentlichen Sektor haben wir die geringsten Differenzen. Wir haben dort eher das Problem, dass gewisse Positionen die Frauen nicht ausreichend vorkommen. Braucht sich nur die Bezirkshauptmannschaften anschauen, die Magistratsdirektionen anschauen, da haben wir eher das Problem. Aber bei gleicher Beschäftigung, wir haben die gleiche Bezahlung im öffentlichen Dienst bei gleicher, vergleichbarer oder total gleicher Beschäftigung. Das ist nicht das Thema. Ich bin selber so ein Paradebeispiel in meinem Ministerium. Ein bisschen Eigenwerbung muss sein. Ich habe 7 Sektionschefetäten, davon sind 3 weiblich. Und die 3 Frauen verdienen so viel wie die 4 Männer. Das ist überhaupt keine Divergenz. Na, nicht zusammengerechnet. Wobei ich eine Sektionschefin habe, die die dienstälteste Sektionschefin der Republik Österreich ist und derzeit auch die dienstälteste von allen Sektionschefetäten, die es in diesem Land gibt, die Frau Dr. Schimanski, die oberste Arbeitsinspektorin, die schlagt alles. Ne? Aber trotzdem, ihr Gehalt ist genauso bemessen wie der Kollege von deren Arbeitsmarkt macht. Das heißt, natürlich müssen wir, und wir versuchen halt mit Öffentlichkeitsarbeit, wir versuchen halt mit, die Kollegin Heine-Schossek, kommt dann schon noch zu den Frauenberatungen, die Kollegin Heine-Schossek hat sich jetzt bemüht mit dieser Plakataktion, mit diesem Rechner, mit diesem Gap-Rechner, ganz einfach halt aufzuzeigen, wo die Divergenzen sind, wie man das berechnen kann. Wir haben natürlich das Problem weiterhin der Teilzeiten. Teilzeit ist und bleibt in Österreich ein Frauenthema. Wir haben derzeit in Österreich 900.000 Menschen in Teilzeit und das sind so 90% ist das weiblich. Das ist gar keine Frage. Und das Thema haben wir weiterhin und wir haben natürlich, und darum habe ich diesen Kollektivvertrag so erwähnt, wir haben natürlich nach der Babypause oder nach Karenzen gibt es das Thema des Wiedereinstiegs und gibt es natürlich das Problem auch der Laufbahnen. Das ist gar keine Frage. Hier müssen wir weiter arbeiten. Zur Frage Frauenberatungsstellen versus Männerberatungsstellen. Diesen Ball nehme ich natürlich. Ja, ja. natürlich gemeinsam und schauen Sie, Sie wissen die Historie der Frauenberatungsstellen und hier, glaube ich, brauchen wir uns als Männer nichts vormachen. Die waren wichtiger und sind wichtiger gewesen und haben natürlich einen anderen Ursprung und haben eine andere Historie und sind leider in gewissen Teilen immer noch wichtiger. Und es ist ja schon, glaube ich, eine gewisse Parität erzielt, dass es einerseits jetzt die Finanzierung gibt. Es freut mich, dass das Land Oberösterreich plus die Stadt Linz das brav finanziert, wir weniger mitmachen müssen oder relativ wenig mitmachen müssen. Aber es ist klar, dass gesellschaftspolitisch gesehen sind die Frauenberatungsstellen immer noch ein sehr, sehr wichtiges Thema und wird natürlich notwendig sein, auch dort weiterhin sehr viel zu fördern. Genauso wie wir uns bemühen, bei den Männerberatungen auch weiterzukommen und weiterzuentwickeln. Zur Courage. Einerseits ist das für uns auch ein Thema, in dem wir auch die Courage mitfinanzieren und mitfördern. Und ja, Gewaltprävention ist ich glaube, wir müssen so generell überhaupt ein paar Dinge versuchen aufzuarbeiten. Wir nehmen gesellschaftspolitisch ein paar Dinge so etwas locker zur Kenntnis. Ja. Das sind viele so kleine Schritte, die hier passieren. Das beginnt bei Berufsausbildungen. Das beginnt, dass man erklärt, Lehre ist was Negatives, AHS ist was Positives. Das beginnt bei diesen Kleinigkeiten. Und es geht schlichtweg dann weiter, auch dass man Gewalt teilweise zur Kenntnis nimmt, so wie man teilweise zur Kenntnis nimmt, dass Jugendliche keine Ausbildung machen, machen sie halt keine Ausbildung. Das war eine Zeit lang die Politik des Wegschauens. Und zumindest was mein Haus betrifft, aber da bin ich nicht alleine, es gibt viele auch Stadtverwaltungen, aber auch Länder, die sich bemühen, die Politik des Hinschauens zu machen. Und bei der Politik des Hinschauens geht es natürlich darum, wie kann ich dann das weiterentwickeln, wie kann ich da helfen, wie kann ich ganz einfach Dinge in Fluss bringen. Und nur ein Beispiel, ich weiß, das hat jetzt nichts mit Gewaltprävention zu tun, aber mein Traum ist, dass jeder Jugendliche, der das 15., 16. Lebensjahr in Österreich hat, eine Berufsausbildung macht nach der Pflichtschule. Oder eine Ausbildung, wurscht, AHS, Oberstufen, HTL, HAK oder eine Ausbildung. Und bei 90% der Jugendlichen bin ich schon pro Geburtsjahrgang. 10% habe ich noch vor mir, weil 5000 Jugendliche in Österreich pro Geburtsjahrgang machen weiter als Hilfsarbeiter und weitere 5% verschwinden im Nirvana. Die tauchen zwar dann wieder auf, so mit 17, 18 im Sozialamt, beim AMS tauchen sie wieder auf. Die Zahlen sind österreichweit, damit wir uns nicht missverstehen. Aber mein Ziel ist, 100% in eine Ausbildung zu bringen. 90% haben wir schon. Das sind immer so 100.000 Jugendliche pro Geburtsjahrgang. Wenn sie 15 sind, haben wir in Österreich, sind das 100.000. Das ist zufälligerweise die gleiche Zahl, die jährlich in Eigenpension geht. Das sind auch 100.000. Wir haben somit die 100.000er. Ich meine, ich weiß, bei der Fördersumme war 100.000 auch toll. Ne? Ist ja keine Frage. Ja, aber... Das heißt, das ist sein Ziel und das ist auch sein Teil dessen, weil ich glaube, das ist auch ein Teil von Gewaltprävention, weil Jugendliche, die eine Ausbildung, die lungern halt nicht am Bahnhof, die lungern nicht im Kaffeehaus, die lungern nicht im Novomatic-Kaffeehaus oder Admiral-Kaffeehaus. Da, früher hat man so, wie ich Jugendlicher war, hat man so gemacht bei den Automaten, jetzt macht man so. Aber das Finale ist das Gleiche, nämlich Geld bleibt keins über. Und demzufolge geht es, naja, Gewinner tut der aufsteht, ne? der gewinnt. Und was es mir geht, ist schlichtweg hier Perspektive zu geben. Ne? Und das ist so ein Teil dessen, ne? eine Politik zu gestalten, die diesen jungen Menschen Perspektive gibt, um ganz einfach wiederum bei anderen Indikatoren auch mitzuwirken. Ne? Weil geht es ums Thema Alkohol, geht es ums Thema Drogen, geht es um Gewalt per se. Und ich glaube aber, ein Jugendlicher, der eine Perspektive hat, der in dieser Perspektive eine Erfüllung findet, indem er halt einen tollen Job lernt oder AHS Oberstufen macht oder HTL-Besuch macht, wird bei gewissen anderen Dingen etwas anders umgehen. Das ist so die Logik, die von meiner Seite dahinter steht. Und generell gesehen kann ich nur sagen, wir in meinem Haus, wir haben die gesamten Budgetmittel nicht gekürzt, ja, das haben wir nicht. Wir versuchen halt eine Balance zu finden zwischen Information, wie zum Beispiel dieser Boys Day, zwischen Information und Aufklärung und da gehören auch diese DVDs dazu, und einerseits und dem Budget für Beratung auf der anderen Seite. Das heißt, wir haben keinerlei Kürzung und wird es auch keine geben in nächster Zeit. Wir sind da relativ ausgeglichen unterwegs und werden das auch tun, und weil ich habe zwar das größte Einzelbudget von allen Ministerien in Österreich, habe aber gleichzeitig so in die Palette von allen. Und mein Ministerium ist von der Wiege bis zur Bahre. Ich bin überall, wo Sie sind, bin ich auch. Ne? Sie wissen es nur sehr oft nicht. Ne? Aber wenn Sie auf die Welt kommen in einem Spital, die Arbeitszeit, die Betriebsvereinbarung für die Arbeitszeit der Hebamme oder der Gynäkologin oder des Gynäkologen basiert auf dem Arbeitszeitgesetz, dem Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz, was wir betreuen. Ne? Das heißt, darum bin ich schon, wenn Sie auf die Welt kommen. Ne? Und, und wenn Sie meinen, in Pension zu gehen, gibt es mich auch. Ne? Weil, alle Alterssicherungssysteme gehören mir. Und die Arbeitszeitaufzeichnungen der einzelnen Bestattungen kontrollieren meine Arbeitsinspektoren. Ne? Das ist, demzufolge kann ich das so locker sagen, aber wollen wir wieder zum Ernst der Sache zurück. Wir werden keine weiteren Kürzungen machen, Punkt, Ende. Ich weiß, dass das nicht beruhigt, weil in Wahrheit geht es eh nicht mehr bergauf, es kann ja nur mehr bergauf gehen. Aber trotzdem, ein Bergauf kann ich im großen Ausmaß auch nicht versprechen. Wir können da oder dort, kann man wo ein kleines Schraufel drehen. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, wir machen die Milliarde. Ne? Die Million haben Sie angeschnitten. Sie waren es. Das wird es auch nicht so sein.
Okay, danke schön. Erstmal keine Kürzungen in absehbarer Zeit. Das ist ja heutzutage schon eine gute Nachricht. Ich habe jetzt trotzdem noch ein Anliegen an Sie, weil wir das auf der Tagung vorher diskutiert haben, wo es nicht um Kürzungen, sondern um Erweiterungen des Budgets geht. Wir hatten vorhin in der Diskussionsrunde das sogenannte Bundesforum Männer vorgestellt in Deutschland. Es gibt es auch in der Schweiz, Männer-CH. Ich weiß ja, die Österreicher haben immer so eine gewisse Ablehnung, was von den Piefkes zu übernehmen, aber ich erkläre Ihnen kurz, was es ist. Also das Bundesforum bzw. Männer-CH sind sozusagen Zusammenschlüsse von Männerarbeitern, von männerpolitisch aktiven Verbänden im vorpolitischen Raum, die dann zum Beispiel in ihrer Abteilung im Ministerium antichambrieren, sozusagen Männerlobbyisten. Und dafür gibt es zum Beispiel jetzt in Deutschland 1,5 Planstellen in Berlin, also eine Art Büro mit 1,5 Stellen. Können Sie sich sowas in Österreich auch vorstellen? Also es gibt ja diese Männertagungen, die fördern Sie ja auch, aber dass das so richtig institutionalisiert wird, kostet natürlich Geld, klar. Aber ich frage Sie mal so direkt.
So, jetzt könnte ich sehr beliebt sein bei Ihnen und könnte sagen, wir machen es. Ne? Das war aber die vordergründige billige Show. Ne? Das haben wir alle nicht notwendig. Ne? Das wär, was ich gerne zusage, und das meine ich wirklich sehr, sehr ernst, was ich gerne zusage, ist, wir werden uns das anschauen, eigene Bürostruktur. Kann nur sein, dass man das über eine Förderung irgendwas tut. Das kann ich mir irgendwie vorstellen, aber ich will jetzt und kann da jetzt nicht verbindlich zusagen, dass das so ist. Ne? Weil ich glaube, und das sei jetzt auch nicht missverstanden aus dem Bauch heraus, wenn wir wirklich da oder dort ein bisschen noch Geld zusammenbringen, ist die Frage, ob ich nicht bestehende Institutionen, Männerberatungsstellen da oder dort die fördere, weil die natürlich auch ihre diversen Probleme haben, bevor ich einen Zusammenschluss von bestehenden Institutionen ermögliche, da eine Büroförderung zu machen. Das ist jetzt nur mein philosophischer Ansatz. Das muss man in Ruhe durchdiskutieren. Ja, ist aus dem Bauch heraus mein philosophischer Ansatz. Wenn es mir gelingt, irgendwo noch Geld zusammenzukratzen, dann ist, glaube ich, der Weg, das direkt in die Institutionen hinein zu implementieren, glaube ich, der bessere Weg, als wie jetzt eine neue Institution zu finanzieren.
Gut, das war eine Klare Antwort. Ergänzungsfrage oder ganz anderes Thema, bitteschön.
Zuzan, Männerbüro Salzburg. Ich sehe in der Praxis, dass in Europa eigentlich relativ wenig Kooperation im Sozialbereich gibt. Zum Beispiel ein Thema, was in Österreich ein rotes Tuch ist, gemeinsame Obsorge. In Italien ist es gelebte Praxis. Warum macht man nicht mehr EU-Projekte auch auf dem Sozialsektor, auch letzten Endes im Interesse der Bürger, weil eine gewisse Harmonisierung letzten Endes auch zur größeren beruflichen und sozialen Mobilität der Bevölkerung führt?
Es gab, glaube ich, noch eine zweite Wortmeldung, oder habe ich das falsch gesehen da hinten? Ja.
Ich bin die Frauenstimme heute. Ich hoffe immer, dass andere Frauen sich zu Wort melden, aber ich bin immer so ungeduldig und melde mich immer vorhin. Petra Unger, 20.000 Frauen-Plattform. Mir ist schon eine Finanzierungsidee eingefallen im Sinne von Gender Budgeting, das Umverteilen bisheriger Budgets und Förderungen. Wir haben heute gehört, dass es Kosten einer hegemonialen Männlichkeit gibt und man könnte diese Kosten einerseits, da widerspreche ich dem Kollegen, durchaus hoch belassen, weil wir nach wie vor sehr viele Kosten haben, was Gewaltschutz von Frauen anbelangt. Meine Frage zum Gewaltschutz ist, warum werden die Gewaltinterventionsstellen nicht einfach fix ins Budget hineingenommen? Die müssen jährlich verhandeln, obwohl wir immer mehr oder durch das Gewaltschutzgesetz, so wie es ist, Bedarf haben und auch intensiveren Handlungsbedarf. Mein Vorschlag wäre nicht immer ein- und dreijährige Förderungen, sondern Grundfinanzierungen und fix hinein ins Budget. Was Umverteilung anbelangt, würde ich im Sinne des Gender-Budgetings vorschlagen, hochdotierte Fußballvereine, die hegemoniale Männlichkeit zementieren und nicht auflösen, denen ein wenig Förderungen zu entziehen und sie in Richtung Männerberatung zu transferieren, die ein anderes Männerbild transportieren. Und das Letzte, was mich sehr empört, ist, wir haben aus der Frauenbewegung ganz viele erfahrene Frauen, die auch das Gewaltschutzgesetz mitgestaltet haben. Und jetzt werden die Interventionsstellen bzw. die Frauenhäuserstellen ausgeschrieben. Das heißt, die Expertinnen müssen sich mit weniger Bekannten, weniger Etablierten jetzt messen. Und wir laufen Gefahr, große Begründerinnen dieser Institutionen, aber auch viel Wissen outzusourcen durch das Ausschreiben dieser Stellen. Ich halte das für hochproblematisch und wiederhole meinen Appell, das ins fixe Budget hineinzunehmen, solange wir so viel Gewalt haben, die Frauen gegenüber ausgeübt wird. Und es wird noch ein bisschen dauern, bis die Männerberatungsstellen und ihre Arbeit greift, sodass wir mit dem Thema Gewalt uns nicht mehr auseinandersetzen müssen. Würde ich sehr dafür plädieren, das nicht in ein- oder dreijährige Förderungen, sondern eine Grundfinanzierung fix ins Budget zu verankern. Und ich hoffe auf Ihre Unterstützung diesbezüglich.
Gut, das sind nochmal zwei Themen, Gewaltschutz und Kooperation innerhalb der EU. Wollen Sie nochmal dazu Stellung nehmen?
Ja, gerne. So, die Kooperation innerhalb der EU, grundsätzlich gibt es im Sozialbereich massivste Kooperationen. Das ist überhaupt nicht das Thema. Wir sind, weil nachdem der gesamte Europäische Sozialfonds, der in Österreich ausgegeben wird, über mein Haus geht, wir sind kreuz und quer. Und wir sind kreuz und quer mit, auch mit fast allen europäischen Ländern in irgendeiner Kooperation, steckt sehr oft Österreich dahinter. Und wir. Das sind sehr viele Sozialprojekte. Das Thema gemeinsame Obsorge hat ja damit nichts zu tun. Das Thema gemeinsame Obsorge, wissen Sie, ist eine gesellschaftspolitische Auseinandersetzung zwischen den Koalitionspartnern und zwischen der Frauenministerin und der Justizministerin. Und da gibt es natürlich, dort gibt es eine Diskussion, ja. Ich bin selbst das dritte Mal verheiratet, ich kann mitreden über gemeinsame Obsorge. Und weiß, von was ich rede. Und ich habe das nicht negativ erlebt. Ja, ich habe persönlich da überhaupt nie ein Problem gehabt. Aber Sie wissen, dass es halt in gewissen Sektoren, da gibt es diese Auseinandersetzung. Es ist eine Auseinandersetzung auf gesellschaftspolitischer Ebene zwischen der SPÖ und der ÖVP. Und ich gehe aber davon aus, dass wir auch hier, glaube ich, weiterkommen werden. Aber das hat nichts mit der Kooperation über Projekte zu tun, weil es ist keine Frage, in einigen Ländern ist das entspannt gelöst, gibt es kein Thema und dann gibt es halt ein paar andere Länder, wo auch die, warum die Frau Heinisch-Hosek auch diese Beispiele immer zitiert. Zu den hochdotierten Fußballvereinen, da steckt kein Bundesgeld drin.
Das ist ein bisschen schwierig. Wir haben da nirgends ein Bundesgeld drin und wir können ihnen nichts wegnehmen. Wobei natürlich die Rationalität von Gagen von Fußballspielern, bin ich schon bei Ihnen, ist manchmal zu hinterfragen. Was da bezahlt wird, ob das noch wirklich rational greifbar ist, ist ein anderes Thema. Das Problem Förderbudget und Regelbudget, das hängt natürlich damit zusammen, wie weit wir Politikfelder auf ewig absichern, beziehungsweise wie weit wir halt Flexibilitäten aufrechterhalten müssen und aufrechterhalten wollen. Aber ich kann das nur weitergeben, weil das ist ja Angelegenheit der Frauenministerin. Und was die Ausschreibung der Frauenhäuser betrifft, muss ich WO geben. Ja, gebe ich keine Ahnung, warum die jetzt ausschreiben. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass wir, das weiß ich wiederum von meinem Haus, wir unterliegen auch beim Förderbudget sehr oft Vergaberichtlinien, müssen diese Vergaberichtlinien erfüllen. Ich habe zum Beispiel massive Probleme gehabt bei den, im AMS mit den Frauenberatungsstellen. Habe ich massivste Probleme gehabt, weil ich auf einmal in Ausschreibungsbedingungen hineingerutscht bin, ohne dass das irgendjemand wollte. Ja, kein einziger wollte das. Aber auf einmal sind wir da, gerade in der Steiermark, haben wir da ein Riesenthema gehabt, weil wir da ein sehr hohes Niveau an Frauenberatungsstellen haben. Und auf einmal sind wir in Ausschreibungsmodalitäten hineingekommen, aber nicht aus Jux und Dollerei, sondern weil unsere Rechtsnormen halt so sind, wie sie sind. Und dass das manchmal zu massivsten Diskussionen führt, gar keine Frage. Das muss man dann immer sehr vorsichtig alles lösen und sehr vorsichtig damit umgehen. Umgekehrt, das sei jetzt bitte auch nicht missverstanden, wir geben Steuergeld aus. Und der Österreicher und die Österreicherin wollen wissen, was geschieht mit diesem Steuergeld. Und darum gibt es auch diese Rechtsnormen. Und darum gibt es auch diese Vergaberichtlinien. Und darum gibt es auch das Problem, dass wir alle einen Rechnungshof haben, Landeskontrollämter, Stadtkontrollämter oder Stadtrechnungshöfe, wie immer sie heißen. Ne? Und dadurch haben wir diese Modalitäten. Ne? Das ist alles... Bei allen emotionalen Verständnis würde ich aber auch hier ersuchen um Verständnis, weil die Republik hat sich aus der Vergangenheit entwickelt und hat gesagt, wir wollen hier Vergaberecht haben. Wir wollen das sauber, transparent haben und, und. So, das heißt natürlich manchmal, dass eine Mittelvergabe für bestimmte Strukturen immer wieder in Ausschreibung ist. Ich bin als mein Ministerium betreut die größte IT-Ausschreibung der Republik, nämlich die AMS-IT-Ausschreibung. Das ist ein Riesenkuchen und immer auf 10 Jahre. Und ich will noch gar nicht sagen, was das im Vorfeld alles für Kosten verursacht, aber ich muss das alle 10 Jahre ausschreiben, weil ich gesetzlich verpflichtet bin, nach dem Vergaberecht das alle 10 Jahre auszuschreiben. Und ob es mir jetzt Spaß macht oder nicht, ob da Schicksale dranhängen oder nicht, das ist alles nicht das Thema.
Gut, vielen Dank. Ich glaube, mit dem Statement können wir diese Runde schließen. Vielen Dank, Herr Hunsdorfer, dass Sie uns zur Verfügung standen bei dieser direkten Anhörung. Danke, dass Sie überhaupt gekommen sind, das erste Mal zu einer österreichischen Männertagung. Dann nochmal einen Applaus vielleicht für den Minister. Applaus